Es ist eben so, jetzt nach dem deutschen Urheberrecht heißt es, es muss eine persönlich-geistige Schöpfung sein. Und KI ist eben keine Person und deswegen ist es unmöglich, dass was eine Maschine erstellt, dass daran Urheberrechte entstehen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg und wir machen uns in dieser Folge auf, gemeinsam in den Wilden Westen, an einen Ort der Gesetzlosigkeit, des Chaos. Und bei all diesen Gesetzlosen, die da durch das Land streifen, sticht einer hervor, nämlich ChatGPT und seine ganze Banditenbande der generativen künstlichen Intelligenz. So, ich habe jetzt versucht, das Thema Urheberrecht mit ordentlich Wumms anzukündigen, denn es ist vielleicht ein Thema, vor dem der ein oder andere zurückschreckt, obwohl es wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das uns alle betrifft, spätestens seitdem wir generative KI wie ChatGPT, Bard oder Midjourney verwenden. Es gehen da vielleicht auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also einige von euch nutzen ChatGPT oder ähnliche Technologien vielleicht schon privat oder auch für die Arbeit. Und ihr habt euch bisher gar keine Sorgen gemacht nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Und auf der anderen Seite gibt es dann ganz bestimmt auch wieder sehr viele, wahrscheinlich eher Unternehmen oder eben Berufstätige, die noch davor zurückschrecken, generative KI viel stärker in die Arbeitsstrukturen einzubauen, weil vieles eben noch so ganz undurchsichtig ist und große Unsicherheiten zu den Regulatorien herrscht. Das Thema Urheberrecht kommt jetzt vor allem gerade so richtig auf. Also gefühlt vergeht kaum eine Woche, in der man nicht von neuen Klagen gegen Hersteller generativer künstlicher Intelligenz hört, eben aufgrund von Urheberrechtsverstößen. Zum Beispiel haben sich im letzten Jahr viele US-amerikanische Autoren zusammengetan, darunter Game of Thrones Autor George R.R. Martin oder John Grisham. Und die haben ChatGPT-Entwickler OpenAI verklagt wegen der Verletzung geistigen Eigentums. Medial sehr präsent jetzt auch gerade die Klage der US-amerikanischen Tageszeitung New York Times, die auch OpenAI verklagt hat und damit argumentiert, dass das Unternehmen gegen Urheberrecht verstoßen hat, indem der Hersteller sein Chatbot ChatGPT mit Artikeln, mit Texten aus der Times, aus dem Internet trainiert hat, ohne dass dafür ein Einverständnis eingeholt wurde. Eine andere Klage gibt es auch von der US-amerikanischen Bildagentur Getty Images. Getty Images verdient sein Geld damit, Lizenzen zu vertreiben für Bilder, für Videos, also für digitale Inhalte und hat gegen das Softwareunternehmen Stability AI geklagt. Deren Bildgenerator Stable Diffusion soll mit über 12 Millionen Bildern von Getty Images trainiert worden sein. Und Getty klagt dagegen, dass da eben weder die Zustimmung der UrheberInnen eingeholt wurde, dass es auch keine Entschädigung gegeben hat und teilweise bei den Bildern, die Stable Diffusion generiert hat, und das ist eben sehr prekär, noch die verwaschenen oder leicht verzerrten Wasserzeichen zu sehen sind. Also generell kennen wir das aus dem Internet oder immer da, wo neue Technologien entstehen, da hinken dann Politik und Rechtsprechung hinterher. Und so haben sich jetzt auch im Urheberrecht eben ganz komplexe, komplizierte Situationen ergeben, die uns eben alle betreffen. Also wenn wir generative KI-Tools nutzen, als Einzelpersonen für die Arbeit, als Unternehmen, dann stellt sich die Frage, wem gehört eigentlich der Output? Und werden Unterschiede je nach Kontext gemacht? Also gibt es Regelungen, wenn ich jetzt den Output von ChatGPT privat nutze oder eben kommerziell? Habe ich vielleicht bei der Zustimmung der AGBs, und die liest sich ja nun oft wirklich kein Mensch durch, habe ich da vielleicht sogar schon irgendeiner Vereinbarung zu Urheberrechtsfragen zugestimmt, ohne dass ich das wirklich auf dem Schirm habe? Und wer haftet denn tatsächlich, wenn es wirklich zu einem Verstoß gekommen ist? Und ihr merkt, da ist wirklich viel, was noch offen ist. Und glücklicherweise haben wir eine Expertin für diese Podcast-Folge, die sich viel mit der digitalen Transformation beschäftigt und die uns das hoffentlich jetzt alles erklären kann. Sie ist Rechtsanwältin und Partnerin bei der Kanzlei SKW Schwarz und Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz. Herzlich willkommen, Margret Knitter.
Hallo.
Frau Knitter, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie hier dabei sind in der Folge. Bevor wir beide ins Gespräch gehen, hören wir erstmal zum Thema ChatGPT und Urheberrecht den Faktencheck von Lisa.
UrheberInnen eines geschützten Werkes können es Dritten verbieten, ihr Werk zu nutzen, es zu vervielfältigen oder für andere im Internet bereitzustellen. Anhand gigantischer Mengen von überwiegend geschützten Inhalten aus dem Internet haben allerdings Chatbots wie ChatGPT ihr Training erhalten. Laut einer im Januar 2024 veröffentlichten Umfrage von Statista benutzen bereits 19,3% der MitarbeiterInnen in Unternehmen ChatGPT für die Erstellung von Inhalten. Dabei werden die Fragen aufgeworfen, ob es eine Rechtsverletzung darstellt, wenn ChatGPT auf urheberrechtlich geschütztes Material zurückgreift und dieses im Output weitergibt und ob die generierten Antworten selbst als urheberrechtlich geschützte Werke anzusehen sind.
Vielen Dank nochmal an Lisa für den Faktencheck. Frau Knitter, ich habe jetzt die Situation vorhin kompliziert genannt. Gibt es vielleicht trotzdem eine ganz unkomplizierte Antwort auf die Frage? Wenn ich den Prompt bei ChatGPT eingegeben habe, gehört mir dann auch automatisch der Output davon?
Ja, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Nein.
Schade.
Nein, so ist es auch nicht. Wir reden von Urheberrechten. Und niemand hat an dem Output von KI-generierten Output Urheberrechte. Das ist die derzeitige Lage. Und das ist weltweit ist es einheitliche Meinung. Vielleicht ändert sich das noch. Aber es ist eben so, jetzt nach dem deutschen Urheberrecht heißt es muss eine persönlich-geistige Schöpfung sein. Und KI ist eben keine Person. Und deswegen ist es unmöglich, dass was eine Maschine erstellt, dass daran Urheberrechte entstehen können. Das war dieser Fall, der durch die Presse damals ging, wo ein Affe im Dschungel von sich selber ein Selfie gemacht hat. Vielleicht erinnern Sie sich
daran. Ja,
war
genau.
Das auch, hat man auch schon gesagt. Obwohl das ja als Meme dann, und da man da wollte einen Tierschutzverband dann, dass der dem Affen da die Rechte dran zustehen und eben auch Lizenzen eingenommen werden können für den Affe. Aber das war so die erste Entscheidung, die jeder, glaube ich, kennt. Sowohl Tiere als auch Maschinen können eben keine, an denen immer, was die kreieren, daran entstehen keine Urheberrechte. Das ist tatsächlich gemeinfrei. Man kann sich dann noch überlegen, ob vielleicht dann der KI-Anbieter, zum Beispiel OpenAI, der das ja alles programmiert hat, vielleicht, dass dem dann die Rechte dran stehen. Aber auch da, das ist auch kein Mensch, das Unternehmen, und aber dann vielleicht der Mensch, der den Prompt eingegeben hat. Also hier, wir haben ein Beispiel, wo jemand über 600 Prompts eingegeben hat, um ein ganz tolles Bild am Ende zu generieren über Midjourney. Der hat das dann versucht durchzufechten in den USA und wollte darauf offiziellen Copyright-Schutz haben. Da gibt es eine Behörde, und auch die US-Behörde hat dann gesagt, nee, am Ende warst du nicht derjenige, der kreativ geworden ist. Du hast nur die Prompts eingegeben.
Ja, aber da ergeben sich ja wirklich sehr komplexe Szenarien, was das Urheberrecht angeht. Sie haben gerade gesagt, es gibt gar keinen Urheber zum Output von ChatGPT, also der ist gemeinfrei. Aber gilt das für alle Kontexte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel privat ChatGPT benutze oder dann im beruflichen Kontext, zum Beispiel bin ich ArbeitnehmerIn, arbeite in einer Social-Media-Agentur oder Textagentur, Bildagentur, habe mir etwas von generativer KI ausspucken lassen und benutze das. Oder ich habe selbst ein Unternehmen. Also werden da anhand des Kontextes unterschiedliche Regelungen angewandt, was das Urheberrecht angeht?
Ja, also das ist nicht unbedingt der Unterschied jetzt. Der gravierende Unterschied ist eher, das ist ja das Übliche, wenn eine Textagentur lässt sich was ausspucken von der KI und überarbeitet es dann. Und dann setzt man ja nochmal eigenen Gehirnschmalz ein. Und daran können dann schon Urheberrechte entstehen. Wenn man selber nochmal mit dem Werk, was die KI, also mit dem Output, das die KI kreiert hat, selber nochmal das verfeinert und daran was ändert, an dem Werk können dann schon urheberrechtliche Schutzrechte entstehen. Aber wenn wir jetzt eins zu eins das übernehmen, ohne irgendwas zu verändern, dann ist es einfach urheberrechtsfrei. Und das andere, ob das jetzt, das spielt dann weniger eine Rolle, ob das jetzt im Privaten, also wenn ich was für mich privat generiere zu Hause und das dann trotzdem das Werk irgendwie uploade und verkaufe oder die den Jingle, den ich gemacht habe, verkaufe, das könnte dann trotzdem eine Urheberrechtsverletzung sein, auch wenn ich das ja für mich zu Hause eigentlich nur gemacht habe. Also da wird im Urheberrecht nicht so unterschieden.
Also es klingt ziemlich kompliziert dafür, dass ChatGPT auch so eifrig genutzt wird. Ne? Haben Sie denn eigentlich den Eindruck, dass ChatGPT leichtfertig benutzt wird, ohne dass man sich so wirklich über die Konsequenzen, die rechtlichen Konsequenzen im Klaren ist?
Nee, also den Eindruck habe ich nicht. Jetzt, also von Unternehmerseite aus ist gerade, also merken wir, und das sagen ja auch die Umfragen von der Bitkom und so, Unternehmen wollen es einsetzen, aber ganz wenige tun es wirklich. Aus Sorge vor rechtlichen Problemen, Datenschutz- und Urheberrechtsproblematiken, was eigentlich schade ist. Deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, weil es geht schon, man kann das schon einsetzen. Man muss halt nur wissen, wo die Risiken liegen und dann muss man dagegen steuern.
Gibt es denn bei der Verwendung von ChatGPT tatsächlich spezifische Nutzungsbedingungen oder Lizenzvereinbarungen in den AGBs, denen wir bei der Verwendung zugestimmt haben und die dann Einfluss nehmen auf die Urheberrechte vom Output?
Also ja, genau. Also die, wenn wir jetzt bei OpenAI bleiben, die haben in den AGBs, steht es schon drin, dass OpenAI will gar keine Rechte an dem Output haben und die treten das an den Prompter ab. Aber dann muss man halt selber noch die Einschränkung machen, soweit überhaupt Rechte dran bestehen. Also Urheberrechte, haben wir ja gesagt, bestehen da nicht dran. Aber falls da irgendwelche Rechte dran bestehen sollten, dann würde das abgetreten werden an den Nutzer. Dann noch andere Sachen, auf die man einfach achten sollte, um die AGBs nicht zu verstoßen. Das geht jetzt in eine andere Richtung. Also man darf laut den AGBs von OpenAI zum Beispiel nicht behaupten, dass das menschlich generierter Content ist. Obwohl man es mit der KI gemacht hat. Das haben die selber in ihren eigenen AGBs schon drin, denen man ja zugestimmt hat. Also das sollte man dann vielleicht unterlassen, aber ich denke...
Können Sie das vielleicht in ein Beispiel für uns einbetten? Also in welchem Fall müsste ich jetzt bei der kommerziellen Nutzung des Outputs einen Hinweis geben, dass dieser bestimmte Inhalt von einer KI generiert wurde?
Ja, also wenn ich ein Logo kreiere für meinen Kunden über KI und dann so tue, als ob ich das kreiert hätte. Das möchte OpenAI nicht. Das haben die in den AGBs verboten.
Ja, aber
wie sagen, ohnehin schreiben die in den AGBs ganz allgemein, jeder Nutzer soll nicht gegen, sollte es in Rechtsverletzen oder missbräuchlicherweise, sollte das nicht verwenden.
Ja.
Und, ja.
Also ich kenne das aus der redaktionellen Arbeit mit Bildern. Da muss man dann das Copyright irgendwo darunter eingeben. Müsste das bei ChatGPT ähnlich ablaufen, also dass der Text oder das Bild oder was auch immer so eine Art Kennzeichnung trägt?
Ja, so eine Art Kennzeichnungspflicht.
Gibt es tatsächlich?
Das ist, nee, also so, auf sowas spielen Sie jetzt an, oder? Also ja, das gibt es doch nicht. In der KI-Verordnung, dem AI-Act, der jetzt bald kommt aus Europa, da gibt es sowas für Deepfakes. Eine Kennzeichnungspflicht ist da vorgesehen. Damit die andere Seite, die KI-Anbieter, sollen immer darauf hinweisen, den User, dass er weiß, dass er mit einer KI zu tun hat.
Ja.
Die müssen es also auch kennzeichnen. Also das ist jetzt nicht der Output. Aber was den Output anbelangt, da ist es auf jeden Fall bei Deepfakes, weil das einfach zu, ja.
Das heißt aber, momentan muss man noch nicht Deepfakes, also ich könnte jetzt ein Bild von Donald Trump machen, der ein rosa Tütü trägt und irgendwie ein Lolli in der Hand hat und das wäre in Ordnung, dass ich das veröffentliche.
Ja, also wir haben da jetzt noch keine Gesetze, gegen die man da verstoßen würde. Also die KI-Verordnung gibt es noch nicht und im Urhebergesetz steht dazu auch noch nichts. Das ist ja alles noch so neu. Das ist ja das Spannende an dem Feld, dass die Entwicklung geht so schnell, dass der Gesetzgeber gar nicht hinterherkommt. Also deswegen, die KI-Verordnung hat sehr lange gedauert, bis die EU sich darauf geeinigt hatte und da hatten sie die generative KI noch gar nicht im Hinterkopf. Dann kamen die, dann haben sie nochmal von vorne gegen die ganze Diskussion los. Aber jetzt sind wir auf einem guten Wege. Also, was man dann vielleicht aufpassen muss, den Fall, den kennen vielleicht auch einige, wo die, da gab es eine Rüge vom Deutschen Presserat. Da hat die Burda, ja aus dem Burda Verlag, eine ganze Zeitschrift zu Rezepten von KI generieren lassen. Pasta-Rezepte zum Nachkochen und hat das mit keinem Wort irgendwo erwähnt, dass das mit KI generiert wurde. Und da hat dann der Presserat gesagt, es verstößt gegen den Pressekodex und man sollte da eben, da bestünde eine Kennzeichnungspflicht. Das ist jetzt aber kein Gesetz, ja, eher so eine Branchenspezifität. Also ich denke, aus unternehmerischer Sicht ist es schon gut, wenn man darauf hinweist.
Ja, okay. Gut, also aber ein weiteres Problem ist ja auch beim Urheberrecht und generativer KI, dass die Technologien durch Deep Learning mit bereits existierenden Werken, Bildern, Texten etc. trainiert werden und dass dann eben diese generierten Inhalte auch eine große Ähnlichkeit zu den bereits existierenden Werken haben kann. Da kann man doch theoretisch auch leicht in eine Falle tappen, dass man da ein Urheberrecht verletzt, oder? Wie geht da momentan der Hersteller OpenAI mit um? Also welche Maßnahmen werden da ergriffen, damit eben Urheberrechtsverletzungen verhindert werden können?
Ja, also es scheint so, dass OpenAI meint, oder ja, was heißt meint, also es scheint so, dass sie die Ansicht vertreten, dass sie sich an geltendes Urheberrecht halten.
Ja.
Dass sie deswegen auch da keine weiteren Vorkehrungen treffen. Also wenn man mal, und ähnliche Gesetze gibt's ja auch in anderen Ländern, hier in Europa haben wir ja vor ein paar Jahren wurde extra implementiert ein Paragraph, der das Text- und Data-Mining erlaubt, der es also zulässt, dass man zu Trainingszwecken alles, was im Internet frei verfügbar ist, verwerten darf.
Ja, ja.
Ja, den Paragraphen gibt es. Und einfach damit da Europa nicht abgehängt wird, hat die EU das damals 2019 mit der Single Market Copyright Directive erlassen und es wurde dann in den Mitgliedsländern umgesetzt. Bei uns ist es jetzt in Deutschland der Paragraph 44b Urhebergesetz.
Ja.
Und da steht eben drin, da wurde ein bisschen das System abgeändert. Normalerweise muss man ja proaktiv sein. Ich möchte das Werk von einem Schöpfer nutzen, dann muss ich auch um dessen Zustimmung bitten. Mhm. Und jetzt wurde das umgeändert. Wenn man als Schöpfer nicht möchte, dass das Werk von einem verwendet wird, dann muss man aktiv werden. Also man muss dann selber sagen, ich möchte nicht, dass ihr das nutzt. Und das muss man dann machen durch in maschinenlesbarer Form, damit die Crawler das sehen können. Und dann kann man das ausschließen. Aber das hat so ein bisschen, ich bin mir auch nicht sicher, ob damals schon das so auf, also ja, es ist wohl so, dass das damals noch gar nicht so auf dem Schirm war mit der generativen KI, ob die wirklich an das gedacht haben. Denn in den Paragraphen steht auch drin, dass nur zu Trainingszwecken das verwendet werden darf und danach muss es gelöscht werden, der ganze Inhalt. Und da habe ich doch den Eindruck, dass das nicht passiert bei der KI, die Anbieter, die behalten dieses Wissen in ihren Systemen.
Ja, wenn sie es nicht behalten würden, könnten sie es ja auch nicht weitergeben, ne?
Ja, eben. Der eine Fall, den Sie vorhin gesagt haben.
Getty Images, ja.
Wie kann es denn sein, dass auf dem Output das Wasserzeichen von Getty Image noch sichtbar ist, wenn alles gelöscht worden wäre? Also deswegen hinkt es ein bisschen diese, aber ich habe den Eindruck, dass OpenAI oder andere KI-Anbieter eben so argumentieren, wir halten uns hier an geltendes Recht. Jeder kann diesen sogenannten Opt-out ja sagen und dann würden wir es auch nicht verwerten.
Ja.
Und aber was die sonst noch tun, um keine Urheberrechte zu verletzen, also es ist ja ein Riesenthema, die gehen ja jetzt schon Partnerschaften ein, auch wenn sie es jetzt in der New York Times gemacht haben, aber hier in Deutschland mit dem Springer Verlag wurde im Dezember ist eine Partnerschaft eingegangen und seitdem dürfen die das eben für Trainingszwecke nutzen. Mit Google wurde ein Lizenzvertrag vor einem Jahr eingegangen für viel, viel Geld, also angeblich 100 Millionen Dollar für 3 Jahre, was 90.000 Dollar am Tag ausmachen würde.
Oha, ja, okay.
Nur für die Nutzung. Ja, und mit der New York Times eben noch nicht oder nicht. Und ja, deswegen haben wir da jetzt auch ein Verfahren.
Also zu dieser Klage interessiert mich ganz stark Ihr Blick darauf, denn auf mich als absoluter Laie in Rechtsfragen wirkt es so seltsam, dass OpenAI damit argumentiert, dass sie sich an ein bestehendes Urheberrecht gehalten haben, denn die Texte, mit denen ChatGPT trainiert wurde, die sind ja teilweise alt. Also kommen aus einer Zeit, in der die hochgeladen wurden und das Thema generative KI und Deep Learning ja noch gar nicht wirklich auf dem Schirm war für viele Unternehmen oder Medienhäuser. Also wie sehen Sie das?
Ja, absolut. Das ist eben, da bin ich mir eben auch nicht sicher, also nicht nur ich, sondern auch andere Juristen sind sich da nicht, es scheint ja nicht so zu sein, dass das damals bei dem Data und Mining Paragraphen, ob der wirklich genau abzielt auf diese KI-Verwertung. Weil man muss schon sagen, die KI-Anbieter können sich das alles umsonst für Trainingszwecke nutzen und damit am Ende ja dann Geld verdienen, auch wenn sie es nicht 1:1 verwerten. Mhm. Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dieser Klage jetzt. Also tatsächlich ist es so, dass die New York Times als einer der ersten Medienhäuser dieses Opt-out gewählt hat. Die haben das in ihren AGBs, da steht drin, wir wollen nicht, dass KI damit lernen darf. Mhm. Dann haben sie letztes Jahr, glaube ich, im Dezember die OpenAI verklagt und haben dann auch ganz viele Beispiele gebracht, die belegen, dass ChatGPT Texte ausspucken kann, die quasi identisch sind zu Artikeln aus der New York Times. Das geht natürlich nicht. Also das ist auch nicht mehr gedeckt von Data Mining. Ja. Aber jetzt gerade erst kam dann eine Antwort von OpenAI, die jetzt sagen, nee, also das kann gar nicht sein. Das ist missbräuchlich, wie ihr das verwendet habt. Normalerweise spuckt unsere KI nicht 1:1 die Artikel wieder aus, sondern ihr müsst die Prompts so gestellt haben, dass es extra ihr darauf abgezielt habt. Also bleibt spannend, aber wie auch immer, die große Frage ist hier, darf man das zu Trainingszwecken umsonst benutzen, diese urheberrechtlich geschützten Werke? Das ist die große Frage, die alle diese Klagen jetzt gerade betrifft. Es gibt noch keine Entscheidung dazu. Mhm. Wir haben eine Entscheidung jetzt aus Kalifornien, die gesagt haben, der Output verletzt nicht die Urheberrechte. Das haben wir jetzt
verletzt
schon.
Verletzt nicht die Urheberrechte.
Nicht der Output, weil das waren aber nicht die Fälle von der New York Times, wo es 1:1 war. Ja, man merkte schon, dass sich das angelehnt hat an die Originalwerke, aber eben nicht 1:1, sondern hieß es dann, das ist keine Urheberrechtsverletzung. Das ist immer noch was anderes. Das ist ganz normales Durchprüfen von Urheberrechtsverstößen. Aber die Gerichte haben noch nicht über die andere Frage entschieden, die vorgelagerte Frage, darf ich denn umsonst die KI mit urheberrechtlichen Werken trainieren?
Genau, und wenn da jetzt auch schon teilweise Geld fließt, also zum Beispiel beim Springer Verlag in Deutschland zwischen OpenAI, wird das nicht auch eine Menge ändern an dem Verhalten? Also erst einmal, wenn jetzt jeder Urheber von irgendeinem Inhalt Nutzungsvorbehalte formulieren muss, um eben sicherzustellen, dass diese Inhalte nicht verwendet werden für ein kostenloses Training von generativer KI, wird das nicht auch am Schluss erstmal so ein bisschen die Technologie auch ausbremsen, weil sie dadurch auch nicht mehr so viel Inhalte zur Verfügung haben wird. Und das wird natürlich auch das Verhalten von UrheberInnen verändern, weil die natürlich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise auf das Urheberrecht schauen müssen. Wie wird sich dadurch die Zukunft verändern, Ihrer Meinung nach?
Ja, also absolut. Also das ist nicht im Sinne der weiteren Entwicklung der KI, dass das passiert, weil das sagt auch OpenAI selber, gibt da eine große Stellungnahme ans britische Unterhaus, dass dann einfach die Qualität viel schlechter wird. Die sind da schon darauf angewiesen, dass sie diese sehr guten Beiträge aus Fachzeitschriften und als Urheber ist es auch problematisch, wenn man diese maschinenlesbaren Nutzungsvorbehalt einträgt, diesen Opt-out, weil man dann auch bei den Suchmaschinen nicht mehr gefunden wird. Das will man ja gar nicht. Ja. Also deswegen werden das viele auch gar nicht machen wollen, diesen Opt-out erklären, weil das diese Downside hat, dass man dann bei Google oder so nicht mehr gefunden wird. Also und dafür ist der AI Act, der behandelt kaum Urheberrechte. Ja. Da geht es um ganz andere Punkte. Wir haben da jetzt noch keine Regelung. Und ich denke, das ist aber dringend notwendig. Und zwar international eine Regelung.
Es ist eine Herausforderung, ne? Also im Internet verwischen ja die nationalen Grenzen, aber dann internationale Regelungen zu finden, scheint ja auch utopisch.
Ja, das geht alles nicht mehr. Also was man was man sich überlegen kann, damals in den 1980er Jahren oder wann das war, als die Kassetten aufkamen und jeder einfach aus dem Radio mitgeschnitten hat. Ja, für die, die sich noch dran erinnern können. Wir haben da jetzt, da wurde das Urhebergesetz ja geändert. Es gibt eine Geräteabgabe. Es gibt Verwertungsgesellschaften. Das heißt, das kriegt man als User gar nicht mit, aber es, die Urheber bekommen automatisch davon, dafür Gelder. Ja, das wird alles geregelt. Es gibt, und vielleicht brauchen wir so eine Art KI-Verwertungsgesellschaft, damit dann Ausgleich geschaffen wird, weil, also was auf keinen Fall geht, ist, dass wir uns abhängen lassen. KI wird nicht mehr weggehen und das hat ja auch, es ist ja wahnsinnig toll, was alles, was damit geht und unser Leben wird viel leichter dadurch. Und aber natürlich müssen wir einen Ausgleich finden zwischen und zwischen den Schöpfern. Ja. Vielleicht wäre das eine Idee. Aber
also genau, es ist ja wirklich kompliziert und ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, desto verwirrter ist man auch am Schluss, weil man einfach nie so eine ganz eindeutige Antwort für sich auch selbst als NutzerIn hat, wie man jetzt eigentlich wirklich rechtssicher durch generative KI gehen kann, oder?
Das will ich natürlich nicht, Frau Rosenberg, das ist ja am Ende total verwirrt, aus dem Podcast rausgehen. Vielleicht, also es ist nicht, also so einfach kann man auch nicht Urheberrechte verletzen. Also was halt wichtig ist, den Output checken. Ja, also nicht eins zu eins übernehmen, sondern nochmal prüfen. Man muss wissen, das könnte theoretisch Urheberrechte verletzen. Was in der Regel keine Urheberrechte verletzt, da gibt's auch viele Klagen, ist, wenn man sich Bilder generieren lässt, und sagt, male oder generiere mir etwas im Stile von Van Gogh oder im Stile von, hier eine Sache, die jetzt anhängig ist, ist diese Comiczeichnerin Sarah Anderson. Und die hat deswegen geklagt, weil die KI eben mit ihren Werken trainiert wurde. Und nach deutschem Urheberrecht, aber wahrscheinlich auch international, ist das erlaubt. Man darf schon man durfte schon immer im Stil von anderen was malen. Und es sind dann keine Urheberrechtsverstöße. Also, was halt problematisch ist, wenn man eins zu eins ein Werk übernimmt. Das sollte man nicht tun. Aber das war auch schon immer so. Deswegen, man darf sich jetzt nicht zu viel sorgen, blockieren damit. Und auch Unternehmer, also, wenn man es auf Unternehmerseite einführen will, ist halt wichtig, dass man die Mitarbeiter schult, dass man überhaupt die Awareness schafft. Also, Datenschutz und Urheberrechte, dass man das klar macht. Und wenn man das tatsächlich flächendeckend als Unternehmer, Unternehmerin einsetzt, dann muss man die KI kennen, die AGBs kennen und Richtlinien für die Mitarbeiter erlassen, die Do's und Don'ts, wo dann genau drin steht, was er machen darf. Viele diskutieren jetzt für Microsoft den 365 Copilot einzuführen. Da muss man eben das System auch verstehen und kennen. Da kann man Rechte einräumen, damit einfach datenschutzrechtlich man viele Fallstricke verhindern kann, dass man da genau erklärt, wer hat worauf, auf welchen Content die Zugriffsrechte und ja, also lauter solche Sachen. Aber man es geht, auch nach deutschem Datenschutzrecht oder Recht kann man diese Tools nutzen. Restrisiko bleibt, aber also man sollte als Unternehmer und Unternehmerin sich nicht dann sofort sagen, ja, dann geht es alles nicht. Man muss sich halt nur damit auseinandersetzen und sich beraten lassen.
Das heißt nochmal ganz konkret, also welche Empfehlung haben Sie für die Einzelpersonen, die ChatGPT privat oder für die Arbeit benutzt und auf der anderen Seite für Unternehmen?
Also immer den Output checken.
Genau, das würden Sie konkret wie machen?
Tja, also klar, ja, also konkret mir durchlesen und überlegen, verletze ich dadurch Urheberrechte Dritter? Natürlich ist dafür Voraussetzung, dass ich die überhaupt kenne. Also ja, das ist ein Thema, ganz klar. Aber wenn ich den Markt gut kenne oder wenn ich schon die Prompt so eingegeben habe, wo ich immer nur drauf abziele, bitte kopiere eins zu eins das und das, ja, dann kann man sich vielleicht schon denken, dass es problematisch sein kann. Also immer den Output überprüfen. Dafür muss man dann gerade stehen, auch wenn es von der KI produziert wurde. Wenn man es dann im Verkehr einsetzt, kann man dafür haftbar gemacht werden.
Also OpenAI kann in diesem Sinne nicht haften, sondern es haftet die Person, die es publiziert hat. Ja. Und wenn ich das im beruflichen Kontext mache, dann haftet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin oder das Unternehmen, für das gearbeitet wird?
Ja, also erstmal wird es wohl das Unternehmen sein.
Ja.
Wie es dann im Innenverhältnis aussieht, ja, aber wenn das, also auf jeden Fall haftet dann auch das Unternehmen. Deswegen, das ist jetzt der Tipp jetzt an Unternehmer und Unternehmerinnen, also auf Arbeitgeberseite, dass man die Mitarbeiter schult und Datenschutzrichtlinien erlässt mit den Do's and Don'ts. Ganz genau erklärt, wie die KI funktioniert, was man eingeben darf, was man nicht eingeben kann, auf die Risiken hinweist, die mit der Verwendung von KI verbunden sind. Und wenn das die KI zulässt, kann man ja eben diese Rechte eingeben, dass nur bestimmte Mitarbeiter Rechte eingeräumt bekommen. Ja, also es sind Datenschutz für Unternehmer, auf Unternehmerseite datenschutzrechtliche Sachen. Vielleicht ist es erforderlich, eine Datenschutzfolgenabschätzung zu machen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben bei Tools, wo man sagt, da werden personenbezogene Daten verarbeitet und es führt, kann zu einem Risiko für die Rechte der betroffenen Personen führen. Also denke ich, bei den KI-Tools sollte man das immer machen. Das ist zwar für die Schublade, aber dann hat man es, falls man geprüft wird. Ja.
Sie haben vorhin ja auch gesagt, dass Politik und Rechtsprechung hinterherhinken und eigentlich nie dem viel schnelleren Fortschritt der künstlichen Intelligenz hinterherkommt. Mhm. Und im Falle von ChatGPT entwickelt OpenAI das Tool ja auch immer weiter. Ja. Wie werden sich dann Ihrer Meinung nach auch die Urheberrechtslinien entwickeln, wenn ChatGPT immer besser, immer präziser wird in der Generierung des Outputs?
Tja, also ich glaube, wir brauchen einfach eine grundsätzliche Regelung für das jetzt bestehende Problem. Dürfen die KI-Anbieter umsonst auf urheberrechtlich geschützte Werke zurückgreifen, um ihre KI zu trainieren? Ich denke auch, das sind ja die ganzen Klagen, um die es jetzt geht. Das betrifft jetzt den Einzelnen und Unternehmen, die das einsetzen, nicht. Aber das betrifft das ganze System. Und das, denke ich, ist wichtig. Und dass da international eine Regelung gefunden wird, um Ausgleich zu schaffen, aber gleichzeitig bloß nicht die Entwicklung der KI zu behindern. Das wäre natürlich schade.
Ja, aber für wie realistisch halten Sie das überhaupt, dass es da länderübergreifende Regelungen geben kann?
Ja.
Also es gibt ja zu diversen Themen so ganz unterschiedliche Auffassungen.
Ja, also mit den Klagen wird jetzt wahnsinniger Druck aufgebaut auf die KI-Anbieter und das wäre für die fatal, wenn das einfach so eins zu eins durchgeht, weil das ist ja unbezahlbar, denke ich mal, wenn die mit jedem Urheber dann Lizenzvereinbarungen schließen müssen. Also die Politik andererseits ist daran gelegen, dass die Entwicklung weitergeht. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass wir da eine Regelung finden werden.
Was wünschen Sie sich denn dabei? Also wir haben in unserem Podcast die Rubrik Herzenssache. Da darf der Interviewgast seine Wünsche formulieren und die dürfen aber auch ganz unrealistisch sein. Also was wünschen Sie sich in 5 Jahren zum Thema Urheberrecht bei ChatGPT und Co. für eine Entwicklung?
Ja, also es soll auf keinen Fall gestoppt werden. Ich finde es ganz spannend und großartig, was alles jetzt schon geht und die Entwicklung, wie schnell, in welchen großen Schritten. Und ich würde mir wünschen, aber trotzdem sehe ich die Bedürfnisse und es ist wichtig, diese hochwertigen Werke aus dem Journalismus, aus der Kunst, aus der Musik, dass da ein Ausgleich geschaffen wird. Und vielleicht ist das eine Idee, dass man eine Verwertungsgesellschaft gründet, wie die VG Wort. Und das ist zwar jetzt auf Deutschland bezogen, aber dann muss, ich hoffe einfach, dass sowas, also wenn ich es mir wünschen darf, dass sowas international kommt, weil man kann das einfach nicht national machen. Es ist wichtig, dass sich da. Und ich sehe es auch positiv, weil ich auch meine, dass die großen Player das auch sehen. Also die KI-Anbieter, das sind die sagen, also die sehen das Problem ja auch und sagen und warnen ja auch vor den Gefahren von KI, die davon ausgehen kann. Also ich denke, wir können da schon an einem Strang ziehen.
Ja. Frau Knitter, dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie hier Licht ins Dunkel gebracht haben.
Wofür, Frau Rosenberg? Ich hoffe, dass ich nicht noch mehr Verwirrung geschaffen habe.
Aber nein, Sie
nicht. Man darf nicht Angst haben. Einfach sich guten Rechtsbeistand holen und Und das einfach durchgehen. Wir haben ganz viele Unternehmen, die wir jetzt beraten und wo KI eingesetzt
wird. Das glaube ich.
Es ist, es geht.
Das ist natürlich auch ein ganz komplexes Thema. Dann kommt eben noch zusätzlich dazu, dass bei dem Urheberrecht in Verbindung mit künstlicher Intelligenz einfach auch so viel noch gar nicht geregelt wurde und man deswegen auch gar nicht so genau weiß, befinde ich mich jetzt hier schon in einem Graubereich oder ist das alles noch in Ordnung oder nicht? Und es weiß ja letztendlich die Politik selbst noch nicht mal so wirklich. Ne? Deswegen ist es halt wirklich ein super spannender Bereich.
Ja. Aber man darf sich nicht abhängen lassen und es wird ja schon ganz viel eingesetzt, auch in Deutschland, in Unternehmen. Und wir dürfen uns nicht abhängen lassen international. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch solche Podcasts machen und darüber reden und die Angst nehmen. Ich denke, das ist bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen noch. Aber es ist alles machbar und man kann das datenschutzkonform machen. Und es ist am Ende eine Risikoeinschätzung, die man dann eingeht. Und das Risiko kann man ja eingrenzen.
Genau.
Aber die Vorteile sind enorm.
Genau. Nochmal vielen Dank dafür, dass Sie hier bei uns im Podcast zu Gast waren.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen.
Auch an euch, ZuhörerInnen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Folge bis hierher angehört habt. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Zeit. Wenn euch der Podcast gefällt, dann zieht vielleicht in Erwägung, uns zu folgen und uns vielleicht auch einen Kommentar zukommen zu lassen. Wir freuen uns wirklich sehr über eure Kritik, über euer Lob und vor allem über Anregungen, zu welchem Thema ihr hier gerne mal eine Folge hören möchtet. Entweder schreibt ihr uns das in die Kommentare oder eben auch jederzeit an podcast@jdb.de. Ja, und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 2 Wochen in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und bis bald hier bei Mit Herz und KI.